Der Weg eines Monopols durch die Geschichte zur Entstehung und Entwicklung der deutschen chemischen Industrie. Das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe von Anilin bis Zwangsarbeit, die und der gestern angefangen hat, und zwar in der Fachschaft Chemie in Freiburg in der Universität Albertstraße 21. Insbesondere geht es um die IG Farben, die sich historisch sehr berühmt und verdächtig gemacht haben, insbesondere auch Profite eingeheimst haben durch Zwangsarbeit. Heute Abend ist ein Thema nicht über im Wesentlichen die Zeit der IG Farben vor 1945, sondern eher nach 1945, nämlich der Versuch einer Auflösung, die Geschichte der IG Farben vom Londoner Abkommen bis in die heutige Zeit. Um 19 Uhr bereits beginnt die Veranstaltung, deswegen weisen wir hier recht früh im Info darauf hin. Referent ist Hans Frankenthal aus Dortmund.
Hans Frankenthal heißt der Mann. Über ihn schreibt die Frankfurter Rundschau im November 1991. Als er sich auf der Aktionärsversammlung der IG Farben für eine Entschädigung der Zwangsarbeiter einsetzen will, dem geduckten älteren Mann am Mikrofon droht die Stimme zu versagen. Ich bin am 1. März 1943 als 16-Jähriger nach Auschwitz gekommen. Aus meinem Transport wurden 400 Leute ausgewählt, 7 haben überlebt. Insgesamt 730 Tage musste ich bei der IG Farben arbeiten. Die Zuschauer im vornehmen Saal des Frankfurter Hofs werden unruhig. Das kennen wir schon, ruft einer. Aufhören, ein anderer. Nun ergreift Aufsichtsratsvorsitzender Ernst Krinke das Wort. Sie sprechen zu einem politischen und historischen Thema, das nicht Gegenstand dieser Hauptversammlung ist. Applaus. Ein paar Sätze darf Hans Frankenthal, dessen Familie wie 30.000 weitere Menschen unter Qualen beim Bau des IG Farbenwerkes Buna-Monawitz krepierte, noch reden. Dann kehrte der 65-Jährige, begleitet von Anwürfen wie lauter Lügen, zu seinem Stuhl zurück. 5.000 D-Mark erhielt er in den 50 Jahren für seinen Sklavendienst als Entschädigung. Das muss reichen. Hans Frankenthal wird heute Donnerstagabend in Freiburg auf einer Veranstaltung der Fachschaft Chemie sprechen. Thema: die Auflösung der IG Farben und ihre Abwicklung bis heute. Im Jahre 1926 hatte dieser damalige Riesenkonzern eine Belegschaft von etwa 100.000 Leuten. Verteilt auf ein Netz von Filialen, zu der damals auch schon Bayer, BASF, Höchst und andere Klötze gehörten. Während des Kriegsfaschismus stieg der Umsatz der IG Farben auf über 3 Milliarden Reichsmark an. Das waren 55% mehr zum Beispiel als im Jahre 1939. Trotzdem verschlechterte sich die ökonomische Situation der IG Farben. Eine nationale Autarkie war ja ins Auge gefasst worden. Deshalb wurden in Auschwitz neue Betriebe gebaut, um den Profit wieder zu stabilisieren. Im Juli 1942 wurde ein gigantisches sogenanntes Arbeitsbeschaffungsprogramm erstellt. Das heißt, ein eigenes KZ wurde in Monowitz nahe Auschwitz errichtet. Klar, dass der Konzern in Liquidation, wie er sich heute nennt, davon nichts mehr wissen will. Klar ebenso, dass die Nachfolgekonzerne wie Bayer Leverkusen, BASF, Höchst und andere davon ebenfalls nichts wissen wollen. Klar, dass auch die deutsche Regierung als Nachfolgeregime davon nichts wissen will. Vor der Veranstaltung sprachen wir mit Hans Frankenthal aus Dortmund.
Ich war in Auschwitz.
Bis 1945, bis zum Ende?
Bis zum 18. Januar 1945, wo Auschwitz mit den Todesmärschen geräumt wurde. Es blieben nur 7.000 Häftlinge in Auschwitz zurück.
Was haben Sie da von dem Konzern von IG Farben mitgekriegt während Ihrer Arbeit?
Wir haben von der ersten Minute, also vom 4. März 1943 bis zum 17. Januar 1945, mein Bruder und ich auf Hochmontage, und zwar haben wir das Kraftwerk für das IG Farbenwerk gebaut.
Mit zusammen verschiedenen vielen anderen KZ-Gefangenen?
Mit immer circa 10.000 Häftlinge befanden sich immer auf der Baustelle des IG Farben-Konzerns.
Hans Frankenthal wurde im Jahr 1926 geboren. Als er nach Auschwitz kam, war er nicht einmal 20 Jahre alt.
Ich war 16 Jahre alt, wo ich nach Auschwitz kam. Ich war 16 Jahre, wo ich bei IG Farben angefangen habe zu arbeiten. Ich habe, dass ich vielleicht noch am Leben bin, das sind mehrere Glücksfälle. Ich habe mich auf der Rampe bei der Selektion um 5 Jahre älter gemacht, weil ich merkte, dass man einen Unterschied machte zwischen 16-Jährigen und 50-Jährigen.
Sie sind dann während dieser KZ-Zwangsarbeit schwer an Tuberkulose erkrankt? Wie haben Sie überhaupt die KZ-Zeit überstehen können?
Die Tuberkulose ist praktisch ausgebrochen. Hatte fast jeder Häftling ja in Auschwitz. Und ich habe gekämpft und habe durchgehalten bis zum letzten Minute und bin dann mit einer Knochentuberkulose nach Hause gekommen. Man hat mir dann 1954 das linke Knie entfernen müssen und dass ich überhaupt noch am Leben bin, verdanke ich einer amerikanischen jüdischen Organisation, die mir 100 Streptomycin-Spritzen damals besorgt haben.
Als Hans Frankenthal im noblen Frankfurter Hof im November 1991 auftrat, ging es ihm um zwei Sachen.
Einmal für die Überlebenden, dass sie noch entschädigt werden für ihre geleistete Arbeit. Und wir fechten dafür, dass der IG Farben-Konzern das Geld, was wir erwirtschaftet haben, in eine Stiftung übergehen lassen, um den Erhalt des Museums in Auschwitz. Dass das Museum in Auschwitz für ewige Zeiten erhalten bleibt und als ewige Zeiten eine Warnung für die ganze Welt ist.
Haben Sie irgendeinen Erfolg bereits gehabt?
Nein. Wir haben einmal eine Entschädigung bekommen in den 50er Jahren von 2.500 Mark. Und das ist alles, was wir bisher gehabt haben. Und der IG Farben-Konzern hat in der Aktionärversammlung 1993 uns gesagt, wenn sie das Ostvermögen zurückbekämen, könnten wir damit rechnen, dass wir 5-8% von diesem Vermögen bekommen würden. Darauf haben wir gesagt, wir wollen kein Ostvermögen, wir wollen das Vermögen haben, was der IG Farben-Konzern jetzt hat und das, was wir erarbeitet haben.
Mit welcher Begründung ist denn bis 1993 die Entschädigung abgelehnt worden?
Man hat die Alliierten, alle vier Alliierten haben vor Kriegsende ein Londoner Abkommen geschlossen, in dem es heißt, die Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge werden nach einem Friedensverhandlung oder in der Friedensverhandlung mit dem Nachfolger des Deutschen Reiches wird über eine Entschädigung für die Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge gesprochen. Dadurch, dass es jetzt keinen Friedensvertrag gibt, ist das Londoner Abkommen hinfällig. Das ist das 4+2-Vertrag ist in Kraft getreten und mithin gibt es keinen Friedensvertrag und mithin ist das Londoner Abkommen hinfällig.
Das heißt, seit 45 bis 50 Jahren passiert überhaupt nichts seitens des IG Farben-Konzernes?
Gar nichts. Normalerweise ist es nicht rechtens, dass behauptet der IG Farben-Konzern, er heißt ja IG Farben-Konzern in Abwicklung. In Abwicklung heißt, das ist wie eine Firma, die in den Konkurs gegangen ist. Und so war es ja auch von den Alliierten. Es ist ja, der ganze Konzern ist ja aufgeteilt worden in drei kleineren Konzernen. Und normal hätte nach 3-4 Jahren das IG Farben in Abwicklung nicht mehr existieren dürfen. Aber der IG Farben-Konzern hat immer in seinen gesamten Bilanzen von 1945 bis 1989 das Vermögen des Ostens immer mit einer Mark zu Buche gehabt. Und mithin hatten sie noch die Ansprüche. Und sie werden auch den größten Teil, das was ihnen mal in der Ex-DDR gehört hat, zurückbekommen. Außer das Vermögen, was von der Sowjetunion von 1945 bis 1948 enteignet worden ist. Das kriegen sie nicht zurück, aber das andere werden sie höchstwahrscheinlich wieder zurückbekommen.
Während dieser Konzern in Liquidation, wie es so schön heißt, seit mehr als 40 Jahren damit spekuliert und mit juristischen Tricks versucht, über die Hürden zu kommen, um der Entschädigungszahlung an die ehemaligen KZ-Zwangsarbeiter auszuweichen und ihre ehemaligen Vorstandsmitglieder nach kurzen Strafen schnell wieder in Amt und Würden gekommen sind, bis sie dann schließlich starben, rechnet nun der Konzern in Liquidation offensichtlich damit, dass auch die ehemaligen Zwangsarbeiter langsam das Zeitliche segnen.
Das ist ganz bestimmt der Fall und das haben wir auch zu Rechtens gesagt. Wenn ihr noch lange genug wartet, wird wohl kein Überlebender von Auschwitz mehr da sein und ihr braucht niemanden mehr auszubezahlen. Wie Sie schon eben sagten, ich bin fast der Jüngste, der noch am Leben ist von den KZ Auschwitz, Buna-Werke, Zwangsarbeiter. Denn normalerweise hörte ich mit 16 Jahren in die Jugendlichen und die sind sofort in die Gaskammern gegangen.
Wäre die Frage der Entschädigungsforderung nicht auch an die deutsche Regierung zu stellen? Denn Sie betrachten sich ja auch als Nachfolgeregime.
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mal aufgrund dieser, ist mal in die Waagschale geworfen worden. Denn es geht nicht nur um die jüdischen Zwangsarbeiter. Es geht ja auch um die russischen, polnischen, französischen und belgischen Zwangsarbeiter. Alle, die für Deutschland Zwangsarbeit geleistet haben. Haben wir mal vom Auschwitz-Komitee den Vorschlag gemacht, dass die Bundesrepublik in Vorlage geht und sich dann von der Industrie das Geld, was sie uns geben müsste und uns zusteht, sich von der Industrie zurückholen würde.
Gab es eine Antwort da der deutschen
Nein,
Regierung?
Nein, keine Reaktion darauf. Und es ist ja auch in der Aktionärsversammlung 1994 hat man ja auch den Herrn, den ehemaligen Verkehrsminister des Bundesrepubliks, Herrn Krause, aus der Ex-DDR in den Vorstand gewählt, um einen Mann da zu haben, der sich in der DDR-Geschichte und Vermögensverwaltung auskennt, um sehr viel Vermögen wieder zurückzuholen. Und man spricht über uns oder uns zu entschädigen überhaupt nicht.
Soweit das Interview mit Hans Frankenthal, der heute Abend um 19 Uhr in Freiburg zugegen sein wird, und zwar im großen Hörsaal der Chemie, Albertstraße 21. 19 Uhr.